Ja, ich habe mir überlegt, was soll ich heute predigen? Das ist schwer, ich kenne die Kreuzkirche nicht, ich kenne euch nicht, was sage ich? Dann dachte ich mir, ich nehme das, was ich am Freitag in Agape gepredigt habe, das halte ich jetzt gerade heute hier auch und bete darum, dass Gott euch etwas sagt durch das, was er mir aufs Herz gelegt hat. Ich habe eine Predigtreihe in Agape begonnen, mittlerweile schon die zweite, ich liebe Predigtreihen, weil da kann man so ein bisschen was Längerfristiges sagen. Und das Motto, was ich jetzt gerade so auf dem Herzen habe, das heißt Schritte des Glaubens, unterwegs sein mit Gott. Der Glaube an Gott, das Leben mit Gott, ist ja kein Zustand, das ist ja keine Einstellung, das ist ja nicht irgendwie so ein Standpunkt, den ich einnehme und dann ausfertig. Es geht nicht um irgendeine Mitgliedschaft oder sonst etwas, dass man quasi irgendwo beitritt und dann hat man den Eindruck, jetzt habe ich alles, sondern es geht um unterwegs sein mit Gott. Ein Leben mit Gott. Das und jetzt gar nicht mal äußerlich, wenn jetzt hier mancher Aufbruch bei euch in der Gemeinde vielleicht so sein mag. Es geht nicht um, dass man äußerlich irgendwelche Schritte macht, sondern es geht um das innere Unterwegssein und bewegt werden von Gott. Ich habe angeregt durch ein Buch im letzten Jahr so eine Reise oder eine Erkenntnis gewonnen, nämlich dass das, was Glaube ausmacht, Gott im Grunde schon am Anfang in der Bibel, in der Geschichte mit dem Volk Israel uns vor Augen führt. Dass wir Volk Gottes an Israel schon sehen können, was es heißt zu glauben und welche Schritte im Glauben gemacht werden sollen. Wenn Jesus in die Welt gekommen ist und die Menschen eingeladen hat und gesagt, komm, folgt mir nach, da hat er ja deutlich gemacht, es geht im Glauben um Bewegung, es geht um ein mit ihm gehen, um ein auf dem Weg sein. Und wie dieser Weg dann aussieht, das kann man im Grunde schon am Volk Israel, am Volk Gottes im Alten Testament sehen. Im Grunde sind ja so vier große Schritte, die ich entdeckt habe in der Geschichte des Volkes Israel, die wir genauso machen müssen, wie sie es gemacht haben. Der erste große Schritt, den sie gemacht haben, war dieser Weg aus Ägypten heraus. Also gerettet zu werden von Gott aus dieser Gefangenschaft und Verlorenschaft in Ägypten. Der zweite Schritt war der Weg durch das Meer, das so wie eine Art Taufe war, wo sie quasi die alten Geschichten hinter sich gelassen haben und sich für sie endlich was Neues aufgetan hat. Der dritte Schritt, den das Volk Israel machen musste, das waren viele Schritte, das war der ganze Gang durch die Wüste, in dem Gott sie nämlich gelehrt hat, was es bedeutet, sein Volk zu sein, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Er hat ihnen so eine Vision vor Augen gemalt, wie er ist und wie wir oder wie Menschen quasi mit ihm leben. Und der vierte und letzte Schritt im Volk Israel war natürlich die Einnahme im verheißenen Land. Dieses Ankommen zu Hause, da wo Milch und Honig fließt, unter dem Segen Gottes, wo Gott seine Geschichte mit dem Volk gemacht hat. Also mir ist da aufgefallen, diese vier Schritte, die Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, die müssen wir als Christen auch machen. Was ich natürlich noch super genial fand, war, dass Gott so Gedenkmäler an diese vier Schritte gesetzt hat, eingeführt hat. Zum einen beim Passamahl, da feiern die Israeliten damals und die Juden heute noch immer, aus vier Kelchen diesen Weg von Ägypten ins verheißene Land. Sie trinken aus vier Kelchen und jeder dieser Kelche steht für einen Schritt. Der erste für diese Befreiung aus ägyptischer Herrschaft, der zweite, der Durchzug durchs Rote Meer, der dritte, den Weg durch die Wüste und der vierte dann schließlich endlich ins verheißene Land. Und dann hat Gott mir noch was gezeigt beim Lesen der Bibel und beim Durchdenken, dass er nämlich noch ein zweites Denkmal gesetzt hat in der Stiftshütte und im Tempel. Jedes Mal, wenn die Menschen dort in diesen zwei Bauten, in den Wohnstätten Gottes, Gott begegnen wollten, sind sie denselben Weg nochmal gelaufen. Wer von euch so zu den Aufbau einer Stiftshütte oder sowas kennt oder von einem Tempel, der weiß, da muss man reingehen in diese Anlage und dann geht man vorbei an einem Altar, wo Opfer gebracht wurden und wo man sich erinnerte an das Opfer damals in Ägypten, das einen gerettet hat. Man ging weiter vorbei an einem großen Becken, das stand quasi für die Reinigung, der Durchzug durchs Rote Meer. Man kam dann ins Heiligtum, das steht so quasi für die Wüste, wo man eine Ahnung hatte oder so einen Vorgeschmack bekam für das, was dann eigentlich noch kommen sollte. Und dann gab es das Allerheiligste als Zeichen und Erfahrung für diese die ungeteilte Gemeinschaft mit Gott, das Leben mit Gott. Gott ist es wichtig, diese Schritte des Glaubens seinem Volk und uns Menschen immer wieder vor Augen zu führen. Und wir als Christen heute, wir Menschen, die wir heute leben, wenn wir mit Gott gehen wollen, wenn wir Gott in unser Leben lassen wollen, wenn wir wollen, dass Gott Herr unseres Lebens wird, müssen wir dieselben Schritte gehen wie die Israeliten damals. Wir müssen den ersten entscheidenden Schritt machen und dieses Opfer von Jesus für uns annehmen. Wir müssen uns von Gott retten lassen und ihm unser Leben hingeben. Dazu werde ich heute nichts sagen. Das ist aber der erste entscheidende Schritt. Und falls jemand hier ist, der diesen Schritt noch nicht gemacht hat, der sollte entweder mich oder jemand anders ansprechen und fragen, wie dieser Schritt geht oder die Predigt sich anhören, die ich darüber mal gehalten habe. Das ist der erste wichtige Schritt, den jeder Mensch machen muss auf dem Weg des Glaubens. Sich von Gott retten zu lassen. Jesus und sein Opfer am Kreuz anzunehmen und ihm sein Leben hinzugeben. Wenn man den Schritt nicht gemacht hat, dann kann man alles andere vergessen. Geht nicht weiter. Man kommt nicht weiter. Der zweite Schritt, über den ich heute predigen will, ist, dass man dann quasi das alte Leben hinter sich zurücklässt und sich von Gott befreien lässt. Und dann gibt es noch zwei weitere Schritte, aber zu denen brauche ich ja heute nichts sagen, weil ich nicht darüber predigen möchte. Ich möchte heute darüber sprechen, dass wir uns von Gott befreien lassen müssen und das alte Leben hinter uns zurücklassen, so wie es das Volk Israel gemacht hat. Mir ist es nochmal so ganz klar geworden, was da passiert ist, als das Volk Israel durch dieses Meer gezogen ist. Ja, man muss sich das mal vorstellen, die wurden von Gott gerettet, in dieser Nacht des Gerichts. Und dann durften sie gehen und auf einmal stehen sie vor diesem Meer und kommen nicht durch. Aber Gott öffnet das Meer für sie und sie können trockenen Fußes hindurchgehen und kaum sind sie durch, schließt sich das Meer wieder. Für immer. Ein für alle Mal. Es gibt kein Zurück mehr. Und die Vergangenheit, die löscht Gott aus. Die löscht er aus, indem er die ganzen Ägypter, diese Armee des Pharaos, die da hinter ihnen herkommt, ersaufen lässt, umbringt, vernichtet. Die Vergangenheit ist weg, ausgelöscht. Genau dasselbe macht Gott mit jedem, der sich von ihm retten lässt, der dieses Opfer von Jesus für sich annimmt. Er löscht unsere Vergangenheit, unser altes Leben aus. Paulus hat das so schön geschrieben, im Korintherbrief: Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, seht doch, etwas Neues ist entstanden. Also jeder, der sich retten lässt, der sagt: Gott, ich brauche dich, es geht nicht ohne dich. Jeder, der Jesus in sein Leben lässt und sagt: Du sollst, wie wir es eben gesungen haben, Herr meines Lebens sein. Der ist eine neue Schöpfung, er ist ein neuer Mensch, eine neue Kreation und alles Alte ist vergangen. Symbolisiert wird das, ich habe eben gedacht, das ist so schön, wenn man in der Baptistengemeinde ist, da hat man das die ganze Zeit vor Augen. Da sieht man das die ganze Zeit. Dieser Weg der Taufe, der alte Mensch wird in der Taufe mit Christus begraben, getötet, vernichtet, untergetaucht, er ist weg. Und dann auf der anderen Seite steht der neue Mensch wieder auf, das neue Leben. Lass dich von Gott befreien und das alte Leben hinter dir. In der Taufe geschieht das und es ist dann so, wie Paulus im Römerbrief schreibt: Wir wissen, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Oder vorher sagt das noch, er ist mit ihm gestorben in der Taufe. Darüber könnten wir uns so riesig freuen, aber ich muss euch leider sagen, das stimmt gar nicht. Also es stimmt nicht wirklich. Oder es stimmt nicht so. Oder es stimmt nur zum Teil. Wenn ihr in der Bibel lest und schaut euch dann an, was das Volk Israel erlebt hat, dann werdet ihr merken, wie krass ist das. Gott hat ihnen durch dieses Meer eine neue Zukunft eröffnet. Er hat die alte ein für alle Mal vernichtet. Es ist alles gestorben, aber die Israeliten waren nicht frei. Das Alte war nicht weg. Es war immer noch in ihren Köpfen drin, es war immer noch in ihrem Herzen drin. Sie haben immer noch gelebt, als wären sie Sklaven. Sie waren immer noch gepeinigt von Angst. Sie hatten immer noch dieses Fütter mich Syndrom oder diese Haltung nach dem Motto, gib mir was zu essen und dann bin ich glücklich. Ja? Sie haben immer noch irgendwelchen anderen Göttern nachgehangen, obwohl die doch eigentlich alle tot waren. Ihr könnt die Geschichten in der Bibel lesen und ihr werdet merken, das ist krass, obwohl Gott sie wirklich befreit hat, obwohl er ein neues Gesetz hat, waren sie nicht frei. Und das ist bei uns als Christen, als Menschen, die wir heute leben, ganz genauso. Deshalb schreibt Paulus dann zum Beispiel im Epheserbrief, führt euer Leben nicht länger so, wie es die Heiden tun, ohne Sinn und Verstand. Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. Was ist denn das? Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen? Sag mal, müssen wir nochmal kurz zurückscrollen, oder? Haben wir nicht eben gerade gelesen und gehört, das Alte ist vergangen? Was Neues ist geworden? Ja, was ist denn das jetzt? Wie kann ich was ablegen, was gar nicht mehr da ist? Wir merken, das ist eine doppelte Realität. Wenn wir Menschen uns von Gott retten lassen und uns von ihm führen lassen, dann ist in Gottes Augen das Alte vergangen und vernichtet und nicht mehr existent. Wir sind in Gottes Augen eine neue Schöpfung, neue Menschen, aber wir haben es oft noch nicht begriffen. In unserem Herz, in unserem Verstand, in unserem Verhalten ist es noch nicht angekommen. Wir leben immer noch so, wie wir es früher gemacht haben, als wir vielleicht ohne Gott gelebt haben. Wir leben immer noch so, wie es alle Menschen um uns herum tun. Wir leben immer noch so, wie es gerade Standard ist. Deswegen sagt Paulus dann im Epheserbrief weiter und macht das mal ein paar Beispielen deutlich. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen und jeder soll seinen Nächsten die Wahrheit sagen. Das war vielleicht früher mal euer Maßstab, aber heute nicht mehr. Oder euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Oder gebt dem Teufel keinen Raum mehr zum Wirken. Oder wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Oder kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Ihr merkt also, dass mit diesem Alten zurücklassen, das ist gar nicht so selbstverständlich, sondern das erfordert Arbeit. An jedem Menschen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen, was denn dieses alte Leben sein kann, wovon Gott uns befreien will und was wir hinter uns zurücklassen müssen. Das ist eine ganze Latte von Dingen, die mir eingefallen sind. Und es meint letztendlich alles, was nicht von Gott kommt und was nicht zu Gott führt. Alles, was nicht im Sinne Gottes ist und was nicht von Gottes Geist getrieben ist oder von Gottes Wesen widerspiegelt. Altes Leben meine ich zum Beispiel Verhaltensweisen, die nicht zum Wesen Gottes passen. Paulus hat ja eben so ein paar Beispiele, habe ich ja genannt, ne? Zu lügen, zu stehlen, zu betrügen, im Zorn auszuflippen. Es kann bedeuten, über alles und jeden zu meckern. Es kann bedeuten, andere herabzusetzen, sich selber groß zu machen. Es kann bedeuten, dass man immer im Mittelpunkt stehen will oder genau das Gegenteil, dass man sich immer ganz klein macht und die anderen vorlässt. Es kann bedeuten, dass man seine Schmerzen mit allem Möglichen betäubt, mit Alkohol, mit Drogen. Es können alte Einstellungen und Denkweisen sein. Zu allen möglichen Dingen, ob das zu politischen Meinungen, zu irgendwelchen Parteien, zu Ausländern, vielleicht sogar zu Frauen, zu anderen Religionen, zu anderen Glaubensgemeinschaften, zur Sexualität, zu Geld, zu Macht, zu Arbeit, zu Zeit. Es können auch alte Sicherheiten sein, so nach dem Motto Hauptsache gesund oder Hauptsache viel Geld oder Hauptsache Vitamin B oder Hauptsache Spaß oder Hauptsache Baptist oder was auch immer. Ne? Solche Dinge, wo man meint, jetzt habe ich's, damit ist alles gut. Ja? Es kann jede Form von altem Denken, Fühlen oder Wollen sein. Gefühle von Minderwertigkeit genauso wie Gefühle von Stolz. Es kann Angst, Sorgen und Scham sein, genauso wie Gleichgültigkeit, Selbstherrlichkeit, Oberflächlichkeit. Es kann Gier sein oder Geiz. Es ist so interessant, dass das immer so zwei Bereiche auslotet, wo man denkt, ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Es können alte Rollen sein oder irgendwelche Prägungen, die wir mitbekommen haben. So diese Opferrolle, wo man immer denkt, ich Armer, ich Kleiner, ich Unfähiger, genauso wie die Rolle des Verantwortlichen, der immer sagt, du, wenn ich nicht machen würde, dann wird sich ja keiner drum kümmern, ja? Ja, ich bin hier der Einzige, der sich wirklich so einsetzt, ne? Die Rolle des Korrekten oder die Rolle des Chaoten, des Schusseligen, des Clowns, alle möglichen Festlegungen, die wir mitbekommen haben. Es können alte Verletzungen sein oder Wunden, ob das soziale sind, körperliche, psychische, sexuelle, finanzielle, berufliche Wunden, was auch immer die anderen Menschen uns geschlagen haben. Es können geistliche Wunden sein, die andere uns zugefügt haben oder die wir uns vielleicht selber zugefügt haben. Manchmal liegt die Verantwortung gar nicht beim anderen, sondern bei uns selbst. Es können Mächte und Einflüsse sein, so wie es damals in Ägypten waren. Okkulte Mächte, Geister, Dämonen, irgendwelche Ideologien oder auch Menschen, denen man hörig war. Und. Das sind immer so Beispiele, ja? Wiederhol's nochmal kurz. Es kann Verhaltensweisen sein, es können Einstellungen und Denkweisen sein, es können Rollen sein, Sicherheiten, Denken, Fühlen, Verletzungen, Wunden und. Jetzt ist das Spannende. All solche Dinge prägen unser Leben ganz gleich, wann wir Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich bin mit 21 zum Glauben gekommen. Das heißt, ich habe 21 Jahre meines Lebens eher versucht, den eigenen Weg so durchs Leben zu gehen. Also ich kenne altes Leben, Denken und so weiter. 21 Jahre lang auf alle Fälle. Meine Frau hat eine ganz andere geistliche Biografie. Die hat quasi den Glauben mit der Muttermilch aufgesogen. Hat dies gut, oder? Die hat kein altes Leben. Möchte man meinen. Das ist die große Lüge. Das ist die große Lüge. Ein altes Leben gibt es immer. Das gibt es auch in einer frommen Biografie. Das gibt es sogar nachher dann auf dem Weg des Glaubens. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie viel Prägung, wie viel Rollen, wie viel Denkweisen, wie viel Kultur, wie viel Gesellschaft, wie viel geistlicher Schrott, wie viel Denominationsmüll kommt da in unser Leben hinein. Und Gott will uns davon eigentlich befreien und heilen, wenn wir es denn zulassen. Wenn wir es nicht zulassen, dann tragen wir das immer mit uns rum. Und auf dem Weg des Glaubens wollen wir neue Erfahrungen mit Gott machen und wollen der Stimme Gottes gehorchen und wollen dem Geist Gottes Raum geben. Aber so viel Eigenes, so viel Verletztes, so viel Geprägtes kommt immer wieder durch. Und es vermischt sich. Das ist so, wie wenn du in Hundescheiße trittst, ja? Und dann damit durch die Wohnung läufst. Spürt ihr's? Riecht ihr's? Wie es in den Flocati-Teppich hineingeht, bis in euer Schlafzimmer, es ist überall da. Deswegen ist es so wichtig, das Alte, den Schmutz, den Ballast loszuwerden, zurückzulassen, aufzugeben. Gott will das, Gott tut das. Und es gilt, gehört jemand zu Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. All das hat eigentlich kein Anrecht mehr auf uns, keine Bedeutung mehr auf uns. Aber wir müssen das lernen. Wir müssen das denken lernen, fühlen lernen, wollen lernen. Wir müssen es uns bewusst machen und begreifen. Das ist kein Automatismus, der da passiert. Natürlich ist es eine gute Sache, sich taufen zu lassen. Weil in der Taufe geschieht es, das ist wichtig, das ist ja nicht nur ein Symbol, sondern eine Realität. Da wird ein Mensch ein neuer Mensch und das Alte ist vergangen und Neues beginnt. Und trotzdem brauchen wir einen Prozess, wo wir hineinwachsen und wo uns bewusst wird, was vielleicht noch an Schrott, an Müll, an Gestank in uns ist und wir davon frei werden müssen. Wie werden wir davon frei? Ich würde sagen, es sind so drei große Bereiche, die uns helfen. Das eine ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir zum Beispiel dann die Bibel lesen, dann offenbart der Geist Gottes uns durch dieses Wort, durch diese Seiten, durch diese Geschichten darin, wo es in unserem Leben noch Altes gibt, wo es in unserem Leben Schrott gibt, wo es in unserem Leben Dinge gibt, die Gott nicht meint, die nicht zu Gott passen, die nicht zu Gott führen und die Gott nicht treiben. Deswegen ist die Bibel ja voller Geschichten, weil sie wie so ein Spiegel sein soll, wo wir uns wieder entdecken und merken, oh wei, das gehört nicht zu Gott. Das muss ich auch loswerden. Oder auch im Gebet, der Heilige Geist erinnert uns im Gebet, er erinnert uns, wenn wir mit Gott reden, wenn wir im Lobpreis hier sind, wenn wir in der Gebetsgemeinschaft, dann spricht er, dann deckt er Dinge auf. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist ein wesentlicher Bereich, wo wir altes Leben spüren und entdecken, damit wir davon frei werden. Ein zweiter wesentlicher Bereich ist die Gemeinschaft im Miteinander. Hier als Gemeinde, darum hat Gott uns als Gemeinde gesetzt. Im Gottesdienst, wenn wir hier Predigten hören oder wenn Leute hier berichten von dem, was sie erlebt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat, dann erkennen wir vielleicht, wo wir selber Schritte gehen müssen, wo wir Veränderung brauchen, wo was nicht richtig ist in unserem Denken, Fühlen, in unseren Rollen, in unseren Festlegungen. Oder im Hauskreis, in Kleingruppen, in Bibelkreisen, wo wir uns ganz nahe kommen, wo wir uns erleben, wo wir uns auf einmal entdecken und wo wir uns spiegeln und wo wir vielleicht dem anderen gestatten, mal nachzufragen, wie kommst du denn auf sowas? Wieso denkst denn du sowas? Jetzt hör doch mal auf mit sowas. Meinst du, das passt noch zu dir? Das ist sehr anstrengend und oft weichen wir dem lieber aus. Ne? Man möchte lieber sein eigenes Leben gehen. Aber die Gemeinschaft im Gottesdienst und in Kleingruppen oder auch im Dienst, in irgendwelchen Engagement für Gott, kommt man sich unglaublich nah. Wenn man gemeinsam etwas arbeitet, dann schaut man sich sehr nah ins Herz hinein. Also neben der Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist ist die Gemeinschaft im Miteinander eine ganz wichtige Sache, wo Gott uns etwas lehrt und wo er Dinge aufdeckt. Aber das Dritte kann auch bedeuten, dass wir nochmal intensiver hinschauen müssen. Sachen wie Seelsorge in Anspruch nehmen, Beratung oder sogar eine Therapie, wo wir merken, dass in unserem Leben Dinge nicht in Ordnung sind oder eine Ahnung haben, dass da irgendwo Gott doch mehr will, dann muss man mal ein bisschen ausführlicher hinschauen. Wir machen jetzt in Agape ja gerade so eine Entdeckungstour, meine Frau und ich. Wir reisen alle Hauskreise dadurch und es ist so spannend, da die Leute kennenzulernen und die Geschichtchen der Leute kennenzulernen. Am Donnerstagabend waren wir, im Seniorenkreis, da waren zumindest die Älteren da. Und das war so schön, das Zeugnis von einer Frau, das hat mich so angerührt. Also ihr Bericht, was sie mit Jesus erlebt hat, wo sie sagte, ich bin zum Glauben gekommen, aber es war irgendwie, ich merkte, da war keine Freude da in mir. War keine Freude wie in den anderen. Und ich habe mir überlegt, woran liegt das? Was ist das? Und dann hat sie sich ins Gespräch mit dem Pfarrer begeben und hat gemerkt, das sind ideologische, okkulte Bindungen. Ihre Mutter war da in der Anthroposophie verstrickt und alles mögliche Zeugs da gemacht und getan. Und sie hat gemerkt, das ist wie so ein Nebel, der sich um meinen Geist legt. Ja? Und dann ist sie in die Seelsorge gegangen und wurde frei. Und es war so schön, wenn so eine ältere Dame dann auf einmal das im Erzählen noch so abgeht, wo man spürt, und am nächsten Morgen, da hatte ich eine Freude. Ja, und zu merken, ja, manches macht der Heilige Geist nicht einfach nur am Wort und im Gebet, und er macht es nicht mal nur in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in Kleingruppen. Manchmal muss man ackern, manchmal gehen die Dinge so tief, und dann muss man mit jemandem reden, und dann muss man ehrlich sein, und dann muss man hinschauen lassen, dann muss man jemanden Einblick geben lassen. Bis dahin, dass man, wie gesagt, auch in eine Therapie gehen muss, in eine Klinik gehen muss, weil das Alte so tief sitzt und nicht einfach nur an der Oberfläche wie so ein Kaugummi, das du abkratzen kannst. Fertig, aus. So einfach geht nicht manches. Aber das sind ja nur Beispiele, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Gemeinschaft untereinander und das konzentrierte Anschauen, wie uns Dinge offenbar werden. Aber wie werden wir denn jetzt das Alte los? Was ist das denn, wenn das nicht mehr der Durchzug durchs Meer ist oder wenn die Taufe gelaufen ist? Vielleicht schon 20, 30, wer hat noch mehr zu bieten? 40, 50 Jahre her ist? Wie gelingt es dann, dass das in unser Denken, Fühlen und Wollen auch Praxis wird? Alles, was uns offenbar wird, bring's zu Jesus. Ganz einfach. Sag's ihm. Klag's ihm. Sprech's vor ihm aus. Jesus, das hat kein Anrecht mehr auf mich. Das bist nicht du. Das passt nicht zu dir. Beichte es. bring's nicht nur alleine zu Jesus, sondern such dir jemanden, mit dem du es zu Jesus bringst. Bonhoeffer hat mal gesagt, wenn wir alleine zu Gott gehen, dann verarschen wir uns oft so. Wir gehen hin und dann nehmen wir alles wieder mit. In Wirklichkeit wären wir gar nicht frei. Es ist viel besser, wenn wir, also verarschen hat er nicht gesagt, Entschuldigung. Das war ja ein anständiger Mann, der hat gesagt, dann belügen wir uns selbst. Dann belügen und betrügen wir uns selbst. Deswegen such dir einen Bruder, eine Schwester und bring's mit ihr zu Jesus. Lass dir das zusprechen. Im Namen Jesu ist dir das jetzt vergeben und du bist frei davon. Ja, lass es binden und brechen, so wie es in der Bibel steht. Die Autorität der Jünger, die Autorität jedes Christen, was ihr binden werdet in meinem Namen, das ist gebunden. Was ihr lösen werdet in meinem Namen, ist gelöst. Treibt die Dämonen aus, die alten Geister, diese Lügen, die kein Anrecht mehr haben, die Prägung. Deswegen sucht euch jemanden, der das tut und der sagt, du bist jetzt frei. Ich spreche dich davon frei. Von dem Gefühl des Minderwerts, von dem ständigen dich klein machen oder von diesem Zorn, der dich da umprägt oder von einer Besserwisserei. Entscheid dich selber klar und deutlich und sag, ich bin nicht länger ein Sklave der Furcht, so wie wir eben gesungen haben. Ich bin nicht länger ein Sklave der Pornografie. Ich bin nicht länger ein Sklave der Feigheit. Ich, was immer du sagen willst, sprich das aus, sag das, erklär's. Ich will das nicht, ich tue es nicht. Und dann übe etwas Neues ein. Trainier dich im Neuen. Ich hasse ja Sport, ne? Muss ich so sagen. Aber ich mache es jetzt, weil ich merke, man muss es ja tun. Ne? Es ist irgendwie, Gott will, dass man irgendwie sich bewegt. Und da ich ja einen Beruf habe, wo man sich nicht bewegt, deswegen gehe ich bei der Predigt wenigstens mal so ein bisschen auf und ab. Ja? Das ist ja auch schon mal Sport. Ja? Jetzt wisst ihr, jetzt habe ich es euch verraten. Aber wie wichtig ist Sport? Und wie viel lernen wir im Sport? Wir müssen Dinge einüben. Immer wieder machen. Von jetzt auf gleich schaffe ich es nicht. Hier in Agape gibt es eine Kugelstoßerin, die ist bei den Paralympics. Die hat hier 12 Meter geworfen. Wow. Ich glaube, ich komme da nicht hin. Da muss ich schon ein bisschen trainieren, ne? Um auf 12 Meter zu kommen. Und so ist es mit jeder Sache, das Alte zurückzulassen, heißt, ich muss es auch trainieren. Ich muss es immer wieder tun. Ich muss sagen, nein, ich will es nicht. Ich muss es trainieren, zurückzulassen und dann was Neues einzuüben. Das ist etwas, was ich im ICF München kennengelernt habe und was mir unheimlich gut gefällt, was ich deswegen immer wieder jedem sage. Wenn du das Alte bei Jesus ablegen willst, wenn du dein altes Leben bei Jesus zurücklassen willst, dann mach einen Tausch am Kreuz. Was heißt das? Geh nicht zu Jesus und bring ihm deinen Müll, deinen Schrott und das, was dich belastet und das, was nicht mehr zu dir gehört. Bring es ihm nicht, werf es nicht nur hin, sondern nimm was mit. Geh nicht leer vom Kreuz zurück. Das ist eine Wahrheit, die mir ganz neu ins Herz gefallen ist und die Jesus im Grunde schon gesagt hat, als er mal verglichen hat, dass unser Leben wie ein Haus ist. Und wenn das Alte ausgekehrt wird, muss es dringend mit was Neuem gefüllt werden. Wenn es nicht gefüllt wird, kommt das Alte zurück. Deswegen bring die Sache nicht zu Jesus, sondern mach einen Tausch am Kreuz. So wie die Kinder jetzt kommen, geh zu Jesus und nimm was Neues mit. Das Gegenteil mit von dem, was du da lässt. So, die Kinder sind ein Zeichen, dass jetzt Schluss ist. Ich habe auch genug gesprochen. Lass dich von Gott befreien auf dem Weg des Glaubens. Und lass das alte Leben zurück. Jetzt frage ich dich nochmal, was ist denn dein altes Leben? Hör mal rein in dein Herz und frag jetzt mal, was das ist. Ob Gottes Geist dir da was offenbart an Denkweisen, Verhaltensweisen, Einstellungen, Prägungen, Rollen, Glaubensüberzeugungen, Gewohnheiten, geistlichen Lügen. Und dann lass sie heute zurück. Geh diesen zweiten Schritt, geh diese Taufe. Für dich nimm sie nochmal. Jetzt. Amen.